sehe ich denn da auf unserer Instagram-Seite und aber natürlich auch so auf ihrem Profil. Die liebe Annika hat die ersten Fotos von ihrem Nepal-Urlaub gepostet und also ich muss wirklich sagen, ich bin total begeistert. Es sieht extrem schön aus. Da bekomme ich doch wirklich auch ein bisschen, ja, Fernweh, ein bisschen Reiselust und freue mich da tatsächlich auch schon auf unseren kommenden Urlaub auf Korsika. Aber heute steht uns erstmal wieder eine, ja, wie ich finde, sehr, sehr spannende Folge bevor. Gleich sage ich euch natürlich, wer heute mein Gast ist. Aber zuvor starte ich natürlich einmal wieder mit unserer Kategorie Unnützes Wissen. Heute gehen wir mal ein bisschen weg aus dem Tierreich. Wir waren ja die letzten Wochen immer da sehr unterwegs. Heute gehen wir mal in die Richtung der Beamten. Die Beamtenbeleidigung existiert rechtlich überhaupt nicht im deutschen Strafgesetzbuch. Wieder etwas, was ich nicht gewusst habe, wieder was, was ich neu dazugelernt habe. Und ja, die Frage ist, wie oft brauchen wir das? Bringt uns das jetzt irgendwie weiter? Aber naja, es ist halt einfach, sag ich mal, good to know. Meine heutigen drei Themen, ja, die beschäftigen sich alle tatsächlich mit meinem Wohnort, mit unserer lieben Bundeshauptstadt Berlin. Aber davor noch ganz kurz, letzte Woche hatte ich ja angesprochen, dass die Deutsche Post ja Stellen streichen möchte. Diese Woche kam dann auch Siemens hervor und hat gesagt, dass sie insgesamt 6.000 Stellen circa weltweit streichen möchten und in Deutschland davon alleine 2.000 Stellen. Also ich bin gespannt, wie das bei beiden Unternehmen weiter bzw. ausgeht. Das erste Thema bei uns, ja, was sehr heiß diskutiert wurde in den letzten Wochen, und da sind natürlich auch tatsächlich Fragen aufgekommen, vielleicht habt ihr es mitbekommen, es sind circa 80.000 Euro aus einer Polizeistation verschwunden, nämlich aus einem Schließfach von einer Direktion in Berlin-Kreuzberg. Die 80.000 Euro stehen oder ja waren aus einem Nachlass und dieser sind tatsächlich aus ungeklärtem Anlass irgendwie abhanden bekommen. Das LKA ermittelt in alle Richtungen und jetzt stellt sich natürlich die große Frage, wurde das Ganze geklaut oder lediglich verlegt? Ich weiß nicht, ob wir das am Ende rausbekommen oder ob das die Polizei tatsächlich für sich behält. Naja, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Und alle, die Fastfood lieben, die müssen jetzt ganz, 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 ganz stark sein, denn es gibt eine Preiserhöhung beim Döner. Der Preis für Kalb- und Rindfleisch ist nämlich in den letzten 3 Jahren so extrem gestiegen, weil einfach die Nachfrage nach den Schlachttieren höher als das Angebot ist. Außerdem habt ihr wahrscheinlich auch schon privat in euren Geldbeuteln oder auf eurem Konto gemerkt, die Energie- und Rohstoffpreise sind natürlich extrem gestiegen. Grundsätzlich muss man sagen, dass die Preiserhöhungen ja circa 15-20% betreffen, also um so viel werden die Preise erhöht und viele Betriebe sterben tatsächlich auch aus, weil eben sie auch immer strengere Auflagen bekommen. Wir hatten ja auch mal, ich weiß nicht, oder beziehungsweise ich glaube, Annika kann da vielleicht auch was sagen bezüglich Auflagen und so. Ich finde, sie kennt sich da auch immer sehr gut aus in so einem Thema. Müssten wir uns mal merken für in 2 Wochen, denn tatsächlich nächste Woche habe ich nochmal einen Gast und dann ist sie auch schon wieder zurück, unsere liebe Annika. Wie ist es aber denn eigentlich bei euch? Also ich bin ja zum Beispiel so einer, ich esse ja nicht wirklich viel Döner. Ich weiß gar nicht, wann ich den letzten Döner gegessen habe. Ich gehe da immer lieber zum Goldenen M, wenn es mal nötig ist, sage ich mal. Deshalb, ich kenne mich da auch grundsätzlich mit den Preisen gar nicht so aus. Aber wie gesagt, wie ist es bei euch? Habt ihr die ersten Preiserhöhungen beim Döner schon gemerkt oder ist euer Dönermann des Vertrauens noch bei den alten Preisen? Lasst es uns gerne wissen. Ich bin gespannt auf eure Meinung dazu. Ihr könnt uns gerne schreiben per E-Mail an frühstücksgeflüster@gmail.com, über unseren Instagram-Account Frühstücksgeflüster oder aber auch per WhatsApp. Die Nummer findet ihr in den Shownotes. Und bevor wir jetzt gleich mit unserem heutigen Gast im Gespräch starten, ins Gespräch gehen, noch eine Nachricht, die am Montag dieser Woche, ja, in Deutschland, die Nachricht ist rumgegangen. Viele waren sehr betroffen, sehr schockiert. Es geht darum, Rosenstolz-Sängerin Anna R. ist im Alter von 55 Jahren in Berlin ganz unerwartet verstorben. Mit richtigen Namen Anna R., sie ist Andrea Rosenbaum und ja, Rosenstolz ist ja eine Berliner Band. Ich denke mal, Lieder wie Liebe ist alles oder Lass es Liebe sein, da diese Lieder sind jedem von uns irgendwie dann doch bekannt. Sie war ja Teil der Band Rosenstolz, wie ich schon gesagt habe, hat aber auch dann ab und an immer mal als Solokarriere durchgestartet und wir nehmen heute am Mittwochabend auf. Da kam dann auch schon die Nachricht, dass jetzt Anna R. nicht mehr obduziert wird. Und ja, es bleibt letztendlich einfach so stehen. Sie ist im Jahr im Alter von 55 Jahren hier in Berlin verstorben. Ihr Lieben, wir hatten ja schon Raffaela bei uns zu Gast in der Sendung und Tom letzte Woche. Wir haben schon so ganz viele verschiedene Bereiche kennengelernt. Wir waren in der Mode, wir waren im Radio. Heute kommen wir mal auch so ein bisschen in mein aktuelles Berufsfeld rein. Wir begeben uns ins Krankenhaus und ich habe gerade schon ein bisschen in der Vorbereitung zu meinem heutigen Gast gesagt, tu einfach so, als ob es ein bisschen ein Vorstellungsgespräch ist. Ich freue mich sowas von, dass du heute da bist. Wir haben uns das letzte Mal an meinem Geburtstag, an meiner Geburtstagsfeier gesehen. Irgendwie auf dem Kaffee haben wir es trotzdem immer noch nicht geschafft. Das müssen wir jetzt aber ganz dringend nachholen. Schön, dass du da bist, mein lieber Patrick.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total. Genau, das mit dem Kaffee kriegen wir auf jeden Fall noch hin.
Wir müssen vielleicht erstmal ganz kurz erklären. Also klar, ich habe ja schon gesagt, wir sind heute im Bereich des Krankenhauses, aber, und das ist vielleicht erstmal so als Einstiegsfrage, wie fühlt es sich jetzt, wenn man noch gar nicht weiß, was du machst, hört sich die Frage vielleicht ein bisschen doof an, aber wie fühlt es sich denn als Mann an, wenn man der Einzige in so einer reinen Frauengruppe ist? Denn wir müssen sagen, du bist Assistenzarzt im Bereich der Gynäkologie.
Richtig, genau. Also, ich bin sogar inzwischen Facharzt seit
Oh,
3 Wochen.
nein, seit wann?
Ja, seit dem 26. Februar.
Oha, das wusste ich
Genau.
gar nicht. Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank, ja, danke, danke. War stressig, aber ich bin froh, dass es vorbei ist.
Glaube
Man denkt
ich.
ja, beim Studium ist der Prüfungsstress vorbei, aber nein, es geht weiter. Genau. Und ja, also, es ist nicht überall so, dass man der einzige Mann ist, ne, in Gynäkologie, Geburtshilfe. Es ist natürlich sehr, im Gegensatz zu früher, sehr, sehr frauenlastig, ne? Also man ist zum Beispiel, als ich ja, als, wir haben ja auch zusammengearbeitet beim selben Arbeitgeber eine Weile.
Genau.
Und da war ich ja bis auf den Chef tatsächlich der einzige Mann sonst im Team.
Ja,
Und
und mit mir, wir waren zu dritt, wir waren so ein Dreamteam immer.
richtig. Genau, richtig, richtig. Ja, das ist echt relativ, das ist häufig so, ne? Das ist natürlich auch dann eine was kleinere Abteilung, da ist das natürlich mal schneller der Fall. Wenn man jetzt so in größeren Kliniken arbeitet, dann ist es natürlich schon irgendwie, es ist zwar immer so 70, 30 oder 80, 20 gefühlt, aber dann sind da natürlich irgendwie bei 20 Leuten oder 25 Leuten natürlich auch ein paar mehr Männer bei. Ich muss aber zugeben, dass ich, wenn du mir diese Frage nicht gestellt hättest, ich da nie groß drüber nachgedacht habe oder mir das irgendwie so negativ aufgefallen wäre.
Okay.
Und also, ne, das ist, ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob es einfach ist, mit Frauen zusammenzuarbeiten, keine Ahnung, aber das ist, also es ist mir noch nie so, ich habe noch nie da so aktiv drüber nachgedacht oder dass es mich gestört hätte, ne, so im Alltag. Das ist, hängt natürlich auch vom Team ab. Wobei ich natürlich sagen muss, jetzt ganz generell, das gilt natürlich auch berufsübergreifend, dass es natürlich glaube ich, immer von Vorteil ist, wenn so eine gewisse Mischung da ist, ne? So egal in welche Richtung. Also ne, nur Männer ist nicht gut und nur Frauen auch nicht. Ich glaube, so eine gewisse Mischung im Team ist irgendwie in jedem Beruf gesund, ne?
Das glaube ich auch. Aber tatsächlich, ich muss ja auch ehrlich sagen, bevor ich jetzt im Krankenhaus im Bereich der Gynäkologie angefangen habe zu arbeiten, weil ich kannte das ja bis dato, bin ich ja ehrlich, klar, nur von den weiblichen Familienmitgliedern bei mir. Und bei mir in der Familie ist es so egal, ob meine Mama oder meine Tante oder sonst irgendwer. Bei uns ist das wirklich so, alle gehen lieber zu Männern. Lieber zu Männern als zu Frauen. Und ich habe dann immer so gedacht, dass überwiegend Männer Gynäkologen sind. Und dann habe ich angefangen im Krankenhaus zu arbeiten und dann war ich und der Chef die einzigen und dann bist ja du, ich glaube, 2 Monate nach mir oder so gekommen und sonst nur Frauen. Und ich habe das heute tatsächlich auch mit Patienten, das ist wirklich so, du hast wirklich die Leute, die sagen, nee, sie wollen nur zu Frauen und du hast aber auch die Patientinnen, die sagen, nee, sie wollen nur zu Männern. Ich finde, das ist nicht, kannst du natürlich logischerweise jetzt nicht irgendwie mit einem HNO-Arzt oder so vergleichen, dass du sagst, es ist mir ganz egal, welches Geschlecht, Hauptsache ich habe einen Termin. Da sind die Damen wirklich schon fixiert auf ein Geschlecht. Weißt du, oder kannst du dir
Ja.
vorstellen, an was dass das liegen könnte, dass jetzt manche sagen, sie wollen lieber zum Mann oder manche lieber zu Frauen?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir auch sehr oft gestellt habe. Und es ist tatsächlich auch so, dass viele Patientinnen mir das auch so kommunizieren, wenn man da irgendwie zufällig drüber redet oder ne, oder weiß ich nicht, oder ich sage, ah, das war eine, weiß ich nicht, die Untersuchung war jetzt nicht unangenehm, vielen Dank, ich habe mich gut aufgehoben gefühlt. Aber das ist natürlich, habe ich da auch so ein bisschen so eine, wie soll man das nennen, so gebiaste Wahrnehmung, ne, weil ja, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie das bei allen Frauen ist, aber das sagen tatsächlich viele Patienten. Warum das so ist, weiß ich nicht, weil es müsste ja eigentlich genau das Gegenteil der Fall sein. Man müsste ja denken, dass jetzt so ne, empathiemäßig es mehr Sinn machen würde, dass es sozusagen bei Frauen angenehmer ist, sag ich mal, die Untersuchung. Ich denke aber irgendwie letztendlich, dass es wahrscheinlich geschlechterunabhängig ist oder man, dass das irgendwie so eine Einbildung ist, dass man da sagt, ne, dass man sagt irgendwie, dass es bei Männern oder Frauen besser oder schlechter ist. Wahrscheinlich ist es doch einfach super abhängig vom Arzt oder Individuum und der Umgang mit dem Patienten. Und ich glaube, es gibt Frauen, die das super gut machen und genauso Männer wahrscheinlich. Ich würde behaupten, da gibt es wahrscheinlich irgendwie keine wirkliche keinen geschlechterspezifischen Vorteil, ne? Und man das irgendwie aus seiner eigenen Wahrnehmung so ein bisschen oder ne, wie du sagst, bei deiner Familie waren das vielleicht zufällig zwei, drei, die das so gesagt haben, ich weiß das, ne? Und ja.
Ja, also bei mir klar, jetzt mittlerweile ist es so, dass natürlich auch auf dem Land, ja, irgendwann natürlich auch mal dann die Ärzte in Ruhestand gehen, dann kommt jemand anderes und wenn dann jetzt eine Frau kommt, dann bleibt dir ja letztendlich nichts anderes übrig, als dahin zu gehen, außer du fährst kilometerweit bis zum nächsten männlichen Frauenarzt. Aber ich weiß es zum Beispiel, weil ich komme ja ursprünglich aus der Industrie und das war ja auch Krankenhaus, war für mich ja arbeitstechnisch, sage ich mal, komplettes Neuland. Und es ist auch heute tatsächlich immer noch so, dass ich mich mit unserer leitenden Oberärztin immer ganz oft über die Operation, über die Sprechstunde oder so unterhalte, einfach weil es mich interessiert. Also dieses komplette Feld der Gesundheit, was im Körper alles passieren kann, gerade bei den Frauen und so. Ich finde es mega spannend und wir unterhalten uns da echt oft drüber, lange, ausführlich und sie versucht mir das dann auch immer, ja, ich sag mal, für mich Nicht-Mediziner auch in normalem Deutsch zu erklären. Und wir hatten mal einen Fall, da ging es auch um eine Geburt und da hat sie zu mir gesagt, naja, weißt du, Christoph, wenn eine weibliche Ärztin bei der Geburt dabei ist, die kann viel mehr nachvollziehen, wie es der Patientin bei der Geburt letztendlich geht, weil sie ja vielleicht selbst schon ein Kind bekommen hat, als jetzt ein Mann zum Beispiel. Also ich denke mal, oder das habe ich jetzt tatsächlich dann auch schon im Nachgang auch von vielen gehört, die auch bei uns in der Sprechstunde waren, die einfach gesagt haben, naja, wissen Sie, mit Frauen habe ich das Gefühl, ich kann da ehrlich gesagt ein bisschen besser drüber sprechen, weil sie einfach wissen oder weil sie das vielleicht auch schon selbst hatten. Deshalb war auch so, auch da so ein bisschen dann die Eingangsfrage hin, Ja, wie du vielleicht auch so ein bisschen das Empfinden hast, wenn du jetzt eine Dame in der Untersuchung hast oder operierst oder sonst irgendwie.
Ja, bei einer Geburt ist es ja tatsächlich so. Und ich glaube, es gibt sicherlich auch Patientinnen, die, also, die sozusagen vielleicht oder für die jemand, die jemand eher was abkaufen oder eine Aussage, sage ich mal so, ne, der selber, ne, das schon mal erlebt hat. Das ist ja irgendwie immer im Leben so, ne? Weil bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, ich habe jetzt selber keine Geburt in der Rolle der Gebärenden erlebt natürlich. Aber zum Beispiel, ich habe ja selber zwei Kinder und was schon stimmt, ist so dieses so, alles was Kinder angeht, das ist ja wie mit vielen Sachen im Leben. Man kann sich natürlich vorstellen, wenn man es noch nicht selber erlebt hat, aber so richtig anfühlen, das weiß man erst, wenn man es selber erlebt hat. So, ne? Das merke ich, wie gesagt, selber auch bei Kindern bei der Geburt, wie aufgeregt man da ist, so, ne? Obwohl ich davor, vor den Geburten von meinen eigenen Kindern Hunderte oder Tausende Geburten schon gesehen und gemacht habe. Ist das dann bei der, wenn man da selber drin steckt, auf einmal was völlig anderes? Oder ich bin auch zum Beispiel jetzt immer viel emotionaler, sag ich mal. Also ich fand Geburten schon immer schön und habe deswegen auch Geburtshilfe und Gynäkologie gemacht. Aber wenn ich das jetzt sehe, ohne jetzt wirklich cheesy werden zu wollen, ist das wirklich, also finde ich das jetzt noch viel rührender, als seit ich eigene Kinder habe, als vorher, weil ich, wie gesagt, wenn man es einmal selber erlebt hat dass man das einfach noch viel heftiger nachvollziehen kann. Ne? Aber wie gesagt, dass Patienten das bei einer Geburt schon so sagen, das kann ich mir schon vorstellen. Wobei man auch wieder da sagen muss, ne, jede Geburt ist anders. Ne? Die eine dauert lange, die andere ist kurz, die eine ist schmerzhaft, die eine nicht. Ne? Das ist halt individuell super unterschiedlich so. Ne? Das heißt, wenn ein Kind gekriegt hat, ist es noch lange nicht so, wie wenn der andere es hatte. Ne? Das ist doch jede Geburt dann sehr anders letztendlich.
Na, bevor wir aber nachher, das habe ich mir tatsächlich auch noch aufgeschrieben, auch nochmal zu schönen oder vielleicht auch traurigen Momenten kommen, würde ich aber erstmal ja ganz von vorne anfangen. Und zwar, wenn wir jetzt mal in das Studium reinschauen, in so ein Medizinstudium. Wie lange, ich weiß gar nicht, wie lange geht das? 6, 7 Jahre?
6 Jahre, genau.
Ja.
Also, genau, ja.
Und dann, wenn du das Studium fertig hast, dann begibst du dich ja in die Jahre als Assistenzarzt, oder? Habe ich es richtig noch so im Kopf?
Richtig.
Und
Genau.
was für Teile, beziehungsweise oder ja, was musst du alles im Studium lernen oder können, weil du entscheidest dich ja erst zu einem späteren Zeitpunkt für eine Fachrichtung?
Richtig. Genau, also ich muss dazu sagen, ich habe ja auch selber in Holland studiert, ne, oder in den Niederlanden, genau, in Maastricht. Als gebürtiger Kölner war das so um die Ecke, fühlte sich aber an, als wäre man ganz weit weg, obwohl das, wie gesagt, Luftlinie nur 100 Kilometer sind. Und genau, das Studium ist 6 Jahre, ist aber in Deutschland genau dasselbe. Auch wenn der Aufbau natürlich so ein bisschen anders ist, sogar innerhalb Deutschlands, ne, zwischen verschiedenen Universitäten sind das so ein bisschen andere Curricula. Deswegen kann sich das da durchaus inhaltlich oder pädagogisch, sag ich mal, unterscheiden. Und im Studium ist es so, also gerade jetzt in den neueren Studiengängen, diese sogenannten Modellstudiengänge oder Reformstudiengänge, ne, die auch so ein bisschen aus Holland kopiert wurden, sage ich mal so, dass man da so 3 Jahre Theorie hat, also, ne, ganz grob gesagt, und die letzten 3 Jahre sind sehr, sehr klinisch. Also da ist man eigentlich fast nur im Krankenhaus so als Formulant sozusagen unterwegs, ne, dann auf verschiedenen Stellen. Man klappert dann im Prinzip jedes Fachgebiet so grob einmal ab, könnte man sagen.
Und musst du das
Die
auch machen?
größeren Fach. Ja, genau, das muss man machen, ne? Das macht jeder Medizinstudent. Und also bei mir in Holland war es so, aber das ist eigentlich in Deutschland sehr ähnlich bei den aktuellen Studiengängen, dass man dann, ne, also weiß ich nicht, 2 Monate Neurologie hat, 2 Monate Psychiatrie, 2 Monate Augenheilkunde und HNO, und dann weiß ich nicht, 3 Monate Gyn und so weiter. Ne? Also alles, was es so gibt, und das gibt ja verdammt viele Fachgebiete, die klappt man, wie gesagt, da so ein bisschen ab. Und dann hat man im letzten Jahr so ein bisschen noch intensiveres klinisches Jahr, sag ich mal, wo man so 3 sehr lange ich sage jetzt einfach mal, Praktika hat, ne?
Hm.
In Deutschland nennt man das PJ, praktisches Jahr. Das gehört also noch zum Studium. Das ist so das letzte vor den großen Prüfungen. In Holland war das so ähnlich, da hieß das anders, aber war im Prinzip dasselbe. Und da hat man drei Tertiale, ne? Und das sind dann so die großen Fachgebiete, wie gesagt, so innere Medizin, Chirurgie und ein Wahlfach. Und genau, da kann man, wie gesagt, also innere und Chirurgie macht halt jeder, weil das so, sag ich mal, so die grob größten Fachgebiete sind. Wobei sich das auch da so ein bisschen aufteilt. Also innere ist natürlich ein großes Fachgebiet mit sehr vielen Untersubspezialisierungen, ne? Kardiologie, Nephrologie, Endokrinologie und so weiter und so fort. Und Chirurgie genauso, ne? Da kann man ja sowohl bei der allgemeinen Viszeralchirurgie sein, also so Bauchchirurgie, oder auch bei den Unfallchirurgen oder Orthopäden, ne? Oder auch sogar ein bisschen Urologie hat man da manchmal. Genau, das sind aber wie gesagt so die beiden sehr großen und wichtigen Gebiete, wo jeder so ein bisschen Grundlagenwissen haben sollte. Und was du zu Anfangs dann auch gesagt hattest, sich so ein bisschen, ich sag mal, spezialisieren im Studium schon oder da Schwerpunkte legen, kann man dann zum Beispiel dann in diesem Wahltertial am Ende, wo man halt ein Fachgebiet seiner Wahl noch machen kann. Ne? Und das kann man auch vorher bei diesen kleineren auch zwischendurch schon mal, ne? So, da gibt es auch so Wahlfächer zwischendrin mal oder so Wahlpraktika, die kürzer sind. Und da kann man halt, wie gesagt, schon so ein bisschen seinen Schwerpunkt legen. Ne? Das ist natürlich nicht bindend. Am Ende hat man, wenn man fertig ist mit dem Studium, einfach ein Medizinerdiplom, ne? Oder die ärztliche Approbation dann sozusagen, die einen als Mediziner qualifiziert. Genau, aber das ist wie gesagt nichts Bindendes. Ne? Also das heißt, wenn man jetzt in seinem Wahltertial, weiß ich nicht, Gynäkologie beispielsweise macht, da kann man auch später noch was völlig anderes machen. Ne? Also es hat nichts zu sagen. Aber es ist natürlich schon von Vorteil oder nicht verkehrt, wenn man da schon so ein bisschen seine Schwerpunkte legt. Ne?
Und wann hast du gemerkt oder wann wusstest du, in welche Richtung, in welchen Bereich du gehen willst?
Also ich wollte früher immer, oder ich habe Medizin angefangen zu studieren, weil ich auch immer so Unfallchirurgie, ne, also so Traumatologie, so Sportverletzung, so, das fand ich immer schon interessant damals. Das war eigentlich so ein bisschen der Grund, warum ich Medizin angefangen hatte. Und es ist auch bei den meisten so, dass sich im Studium schon so ein bisschen rauskristallisiert, was für ein Typ man so ist. Ne? Also so,
Okay.
ob man eher so auf diese, ich sag mal so ganz grob, wie ich eben schon gesagt hatte, lässt sich die Medizin schon so in operative und nicht operative Fachgebiete auch so aufteilen. Und genau, und da merkt man relativ schnell, ob man sozusagen, oder was also seine, was man gerne mag, ne? Sowohl so von der Theorie als auch von der Tätigkeit, oder was man für ein Typ auch ist, was da so zu einem passt. Genau, und das waren bei mir schon immer so eher operative Fachgebiete, ne? Das sind aber, wie gesagt, auch sehr viele, von denen man als Laie auch gar nicht denken würde, dass es operative Fachgebiete sind. Ne? Also zum Beispiel auch in der Gynäkologie. Ne? Da denkt ja der Laie oft so an Frauenarztpraxis, Abstrich und vielleicht noch Geburtshilfe, Kreissaal. Aber ein großer Teil ist ja auch, ne, also sicherlich ein Drittel mindestens, sehr operativ. Ne? Die gynäkologische Chirurgie, ne? Also die ganzen, alle Krebserkrankungen der Frau sozusagen. Ne? Egal um Brustkrebs, Eierstockkrebs, Gebärmutterkrebs, Gebärmutterhalskrebs und so weiter und so fort. Also es ist ein sehr, sehr operatives Fachgebiet, aber beispielsweise Urologie genauso. Ne? Da denkt man auch nicht immer dran. Das sind eigentlich sehr ähnliche Fachgebiete. Oder selbst sowas wie HNO ist auch ein sehr, sehr operatives Fachgebiet. Ne? Da wird auch, also wenn man jetzt nicht in der Praxis ist, genauso wie bei HNO, wie bei Urologie oder Gynäkologie, ne? Also wenn man da im Krankenhaus tätig ist, ist das eine insgesamt sehr operative Tätigkeit. Genau, und also operatives Fachgebiet war für mich eigentlich schon relativ früh klar. Und wie das meistens im Leben so ist, rutscht man dann ja irgendwie doch irgendwo rein, so zufällig. Ich habe dann letztendlich auch mal bei einem Auslandsaufenthalt im Studium auf Madagaskar habe ich auch mal Geburten gesehen. Das war so 2011. Da war ich das war in den Sommerferien nach meinem ersten Studienjahr. Und das fand ich auch schon extrem faszinierend, so eine Geburt zu sehen. Das ist ja auch was, was man irgendwie, obwohl das was sehr irgendwie alltägliches oder natürliches ist, natürlich als Normalsterblicher, wenn man das selber schon ein Kind gekriegt hat, nie mitkriegt, ne? Und das war schon, das fand ich schon, das hat mich schon sehr fasziniert. Also das hat mich schon gecatcht. Da habe ich jetzt nicht gedacht, direkt, ich werde Gynäkologe. Aber das war schon so ein Ereignis, ein prägendes Ereignis, wo ich das erste Mal die ersten ein, zwei Geburten, die ich da gesehen habe, da erinnere ich mich auf jeden Fall bis heute dran, obwohl ich, wie gesagt, da noch ein absoluter Studienanfänger war und generell noch gar nichts über Medizin wusste, sag ich mal so. Das ist mir schon ziemlich hängen geblieben.
Ja, Mensch, du bist ja schon rumgekommen in Maastricht studiert und dann Madagaskar, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, sonst noch irgendwo gewesen?
Ja, zwischendurch natürlich immer mal wieder, sowohl privat als auch im Studium. Ja, da gab es, also da hatte ich, oder da hat man ja generell heutzutage Glück. Das ist ja heutzutage irgendwie in den meisten Studiengängen, aber auch an der Uni, wo ich vor allem war, in Maastricht, da haben die das wirklich mehr als angeboten, also einem so Auslandsaufenthalte zu ermöglichen, ne, sowohl für diese klinischen Teile, ne, Praktika, die ich eben erwähnt hatte, da im Rahmen des Studiums, als auch anderweitig, ne, also da habe ich. Ja, auch wie gesagt, so vieles ging wahrgenommen, ne? Sowohl weiter weg als auch mal einfach was in Europa oder so. Ne? Ich war zum Beispiel, weiß ich auch noch, selbst mal in Deutschland, ne? Ich habe ja in Holland studiert und dann habe ich jetzt auch beispielsweise dieses Wahltertial von mir oder auch diesen Gynäkologie-Teil in einer deutschen Klinik gemacht, womit es da eine Kooperation gab, was ja, wenn man in Holland studiert, sozusagen auch Ausland ist. Und genau, und so bin ich dann auch. Da schließt sich der Kreis so ein bisschen. Da bin ich auch so letztendlich bei der Gynäkologie gelandet. Ne? Da habe ich ich habe dann erstmal diese Gynäkologie-Rotation in diesem Krankenhaus gemacht in Neuwied in Rheinland-Pfalz. Und das hat mir super gut gefallen und super viel Spaß gemacht. Es war aber auch ein sehr nettes Team und ein super Krankenhaus, eine ganz tolle Klinik. Das spielt ja auch immer so ein bisschen mit rein, völlig unabhängig von dem Fachlichen. Ne? Und was ich jetzt dann auch interessant fand. Und dann habe ich da mein Wahltertial dann ein Jahr später auch gemacht und dann hat mich der Chef da auch danach direkt übernommen,
Cool.
ne, oder hat mich dann gefragt, ob ich da anfangen will als Assistenzarzt und so bin ich dann letztendlich in der Gynäkologie gelandet. Und das ist, wie gesagt, letztendlich dann auch einfach so ein bisschen, ja, so ein schicksalshafter Weg gewesen. Ne? Also es war bei mir jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, es gibt ja auch manche, die sagen, ich will das werden und dann verfolgen die das und ich glaube, ich hätte auch durch zufällige Schicksalsfügungen genauso Urologe oder was anders werden können. Also solange das in deinem groben Interessengebiet liegt. Ne? Also Internist wäre ich zum Beispiel niemals geworden. Ja, da würde ich lieber mein Leben lang Kellnern gehen. Aber wie gesagt, so diese operativen Fachgebiete, das hat dann irgendwie gepasst und dann bin ich da reingerutscht.
Also ich habe tatsächlich auch, klar, dadurch, dass ich jetzt nicht wirklich oder nicht Medizin studiert habe, nicht wirklich hört sich an, nicht Medizin studiert habe, habe ich trotzdem einen Bereich, das war, wann war denn das? Wie alt war ich da? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, die Augen, das ist ein Gebiet, da muss ich wirklich sagen, davor ekle ich mich. Jetzt nicht, also ich kann schon Blut sehen und alles, mein Gott, bin da ein bisschen abgehärtet, habe ich kein Problem mit. Aber das hört sich jetzt vielleicht doof an und immer, wenn ich es erzähle, wird immer gelacht. Aber ich habe mal früher eine Tierdoku gesehen. Da haben sie einem Pferd, weil das irgendwas im Auge hatte, haben die einfach mit dem Skalpell, wer jetzt nicht das ertragen kann, dann einmal ganz kurz für 10 Sekunden vielleicht ausschalten, haben die einfach mit dem
Ich schalte mich
Skalpell
auch kurz.
dieses Auge aufgeschnitten. Und das war so der Moment, das hat mich so geekelt, dass ich heute, wenn es ums Auge geht, und ich habe ich dir auch erzählt, ich weiß gar nicht, ob du da noch da warst bei uns, wie ich selbst diesen Unfall mit dem Auge hatte, das ist jetzt schon ein Jahr her, ja doch, ein Jahr her, das war letztes Januar 24. Und das war auch, also da hat die Ärztin bei uns im Krankenhaus, war ich ja auch in der Notaufnahme, hat auch gesagt, so ja, du musst dann hier einfach ein bisschen Antibiotika und Augentropfen und so. Und es hat wirklich so weh getan, dass ich die ersten Tage nicht in der Lage war, selbst nur so doofe Augentropfen reinzutun, weil mich das einfach, ich weiß nicht, Auge ist halt bei mir wie so eine Sperre einfach, keine Ahnung. Ich habe immer jedes Mal diese Bilder im Kopf. Und das ist auch so, aber alles andere. Ja, deshalb war das so die Frage, wie man da hinkommt, weil es gibt ja immer so gewisse Bereiche oder Felder vielleicht, bei denen man jetzt sagt, na, ist vielleicht auch eins jetzt nicht nur, weil es mich nicht interessiert, sondern weil ich es vielleicht doch auch als Arzt vielleicht auch ein bisschen eklig finde, je nachdem.
Also das hatte ich nie. Ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Ich glaube ja generell, das ist ja bei Frauenheilkunde auch wieder so ein Ding, weil das ja auch so ein sehr, wie soll man sagen, anatomisch gesehen für viele ja, interessanter oder ne, aufregender Bereich ist, sag ich mal. Ne? Weil wenn du jetzt Kardiologe bist, sagst ja keiner so, oh, okay, das Herz oder, ne, sondern aber bei Gynäkologie ist das ja schon immer mit so einem Schmunzeln oder ne, verbunden und ja, also ich glaube, oder bei mir ist es zumindest so, und ich glaube, es gibt generell vielen Medizinern so, da stumpft man natürlich in Anführungsstrichen ein bisschen ab, aber damit meine ich jetzt nicht abstumpfen im negativen Sinn, sondern ich glaube, man betrachtet, weil viele sagen dann ja auch, oder stellen jetzt so ganz blöde Fragen wie, ja, wie ist das dann privat und wenn du jetzt jeden Tag 100 oder auch eklige Sachen und ne, man, was jetzt auch nicht Tagesbusiness ist, dass man eklige Sachen sieht, aber auch. Aber ich glaube, man sieht am Ende den Körper einfach nur so als Körper, ganz, ganz nüchtern und objektiv. Und das fragen, wie gesagt, ja auch, wenn man auf einer Party ist und hält Smalltalk, ah, was machst du, Gynäkologe, dann fangen da schon so Fragen an. Und, ne, aber wie gesagt, das ist, ich glaube, es ist am Ende egal, ob man irgendwie an einem Auge operiert oder an einem oder an einem Enddarm oder an einem, ne, oder an einer Brust oder egal was, welches Organ, sage ich jetzt mal, oder an der Leber. Man sieht das irgendwie am Ende so ein bisschen so ganz nüchtern irgendwie so. Ne? Das ist als Laie, glaube ich, auch schwer vorzustellen. Aber das ist ja auch irgendwie in vielen Berufen so, dass einfach das, was man sich als Laie total abgedreht vorstellt, da völlige Normalität ist. Ne? Und ich glaube, der Mensch gewöhnt sich an alles schnell. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich mir jetzt vorstelle, oder irgendjemand anders, ich werde jetzt Bestatter, ja, da denke ich natürlich am Anfang so, Gott, weiß ich nicht, duschst du da eine Leiche und machst die hübsch fürs Aufgebahren hat, so, das klingt wahrscheinlich total abgedreht und wenn man dann die Ausbildung macht, ist es wahrscheinlich nach 2 Monaten das Normalste der Welt, dass da irgendwie, sag ich mal, jemand verstorben ist, schick anziehst und duschst oder die Haare kämmst für die Beerdigung oder ne, das ist halt leider total abgespaced, ne, also ich glaube, es in der Medizin halt irgendwie genauso, ne?
Ja. Ja, also der einzige Bereich, der mich jetzt tatsächlich, aber wahrscheinlich, weil wir auch damit oft zu tun hatten, jetzt in den letzten Monaten auch, also jetzt, wenn ich mich heute dafür entscheiden müsste, ich glaube, ich würde Neonatologie machen, tatsächlich.
Ja, ist auch sehr schön. Ist ja auch eng mit uns irgendwie so verbunden oder überschneidet sich. Also wir sind auf jeden Fall zwei Fachgebiete, die ja, die viel zusammenarbeiten, ist ja logisch, ne? Alles, was irgendwie so, also wir sind ja für die Schwangere zuständig und sobald das Kind raus ist, ist der Neonatologe zuständig, aber das ist natürlich, ja, das überschneidet sich natürlich viel oder das ist eine enge Kooperation immer vorhanden, logischerweise, ne? Gerade wenn es so um Risikoschwangerschaften oder Frühgeburten und so geht, ne? Da erfolgt die Betreuung schon so ein bisschen gemeinsam, könnte man sagen. Und ja, das ist sehr schön. Das ist, es ist ein schönes Fachgebiet, so dieses Geburtshilfe Neonatologie. Das ist auch so was ich da persönlich schön dran finde oder warum ich das auch jetzt im Nachhinein sehr gerne mag, dass es so im Prinzip um den Beginn des Lebens geht, ne? Und nicht irgendwie so um die Verlängerung und man sich da nicht so eine Sinnfrage stellt. Oder stellt man natürlich auch, aber ja, also, ne, dass man so eher so einen guten Start ins Leben versucht zu ermöglichen, sage ich mal, und nicht ist irgendwie das kranke Leben versucht so zu verlängern, auch wenn das auch teilweise schön ist, aber kann ich total nachvollziehen, wenn du Neonatologie das schön findest. Das Ding ist halt natürlich, das ist in der Geburtshilfe auch so, das kennst du bei uns selber, es ist 99% schön, ne? Weil meistens ist ja doch irgendwie am Ende alles gut, in den allermeisten Fällen, aber wenn was passiert, dann ist es auch umso dramatischer, ne? Also es ist, ja, die Extreme sind da sehr krass und ja, gerade in der Geburtshilfe.
Genau. Würde ich tatsächlich, Patrick, später auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Wir waren ja jetzt sozusagen beim Medizinstudium. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir das super duper mit 1 plus mit Sternchen, wie auch immer, abschließen. Dann geht man ja in die Zeit der Assistenzjahre. Es sind auch nochmal 6 Jahre.
Ja, abhängig vom Fachgebiet, genau. Also in der Gynäkologie sind es 5 Jahre, aber das kommt aufs Fachgebiet an. Manche
Okay.
Fachgebiete sind noch 6 Jahre und ich glaube, es gibt vielleicht auch welche, die 4 sind, aber in der Regel ist es sowas so 5 Jahre.
Und vielleicht
Genau.
in den 5 oder 6, je nachdem, Jahren der Assistenzzeit, macht man ja eigentlich alles. Man fängt, sage ich mal, man angefangen von einer normalen Blutentnahme über Sprechstunde bis hin auch zur eigenen OP dann am Ende. Gibt es sonst noch irgendwas, was ganz besonders in den Assistenzjahren ist, in der Zeit?
Ja, also es ist insgesamt natürlich eine sehr aufregende Zeit, gerade der Berufsanfang, ne, weil im Studium, das ist natürlich auch überall so, aber in der Medizin ist es, glaube ich, schon so, dass es auch sehr, ja, sich direkt anfühlt, so Verantwortung oder dass Sachen schiefgehen können, ne? Also egal welcher Beruf, da ist es, glaube ich, immer aufregend als Berufsanfänger, weil einfach alles neu ist, man kommt aus dem Studium, man hatte nie Verantwortung, ne? Man hat mal Praktika gemacht, man hat vielleicht mal so ein Tagesbusiness irgendwo gesehen, aber dass man so richtig so ins kalte Gewässer geworfen wird oder auf eigenen Beinen stehen muss, das ist natürlich erst so mit dem Berufsanfang der Fall. Und ja, die ersten so ein, zwei Jahre sind einfach sehr, sehr aufregend, gerade auch in so Fachgebieten, wo viele akute Sachen sind, ne? Da gehört aber die Gynäkologie und Geburtshilfe absolut zu, ne? Weil genau, da gibt es auch einfach so viele Notfälle und sehr viele akute Geschehen. Und das ist natürlich am Anfang irgendwie auch sehr beängstigend, kann auch sehr beängstigend sein. Das wird mit der Zeit auch schnell besser. Aber genau, das ist was sehr, sehr Besonderes. Und ansonsten in der Assistentenauszeit ist es so ein bisschen, wie du das schon beschrieben hast eigentlich, ne? Also es ist in Deutschland so, dass man einfach so eine Art Katalog hat, ein Logbuch, sage ich jetzt mal, oder wird das genannt, wo gewisse Sachen aufgelistet sind und die man dann und die arbeitet man in diesen 5 Jahren ab, ne? Also da steht dann zum Beispiel drin, sie müssen x Geburten geleitet haben und so viel von den OPs gemacht haben und ne, so und so viel Bluttransfusion und so weiter und so fort, ne? Also das ist so ein genau so ein Katalog, den man im Prinzip abarbeitet und in mindestens 5 Jahren. Und wenn man diesen Katalog voll hat, dann kann man sich zur Facharztprüfung anmelden.
Was du ja dann
Ne? Und
tatsächlich, wie wir ja am Anfang gehört haben, auch gemacht hast.
genau.
Facharztprüfung, ich weiß, weil das unser ehemaliger Chef ja auch mal erzählt hat und selbst auch mal Facharztprüfung abgenommen hat. Da wird ja schon, ja, einiges abverlangt und du musst ja wirklich mit jedem Szenario in der Prüfung rechnen.
Ja, richtig. Das ist auch das, was es letztendlich so ein bisschen aufregend macht oder auch so stressig. Also es ist eine mündliche Prüfung und da sind in der Regel drei Prüfer, Chefärzte, Oberärzte aus allen möglichen Kliniken in Berlin jetzt in dem Fall. Ne, ist an der Ärztekammer Berlin bei mir gewesen, weil ich in Berlin gearbeitet habe. Oder dann ist es halt sonst die Ärztekammer, weiß ich nicht, Brandenburg beispielsweise. Ne? Und dann sind da Chef und oder Oberärzte und die fragen einen eine halbe Stunde. Ja, so ein bisschen kreuz und quer alles ab. Und es ist eine mündliche Prüfung. Also man sitzt da in einem kleinen Raum mit drei Prüfern und einem Vorsitzenden, der keine Fragen stellt, aber der ja, die Prüfung leitet. Und genau, das kann alles drankommen. Und das ist halt auch so, genauso wie im Studium. Also man hat auch selbst als erfahrener Gynäkologe irgendwie alles. Also der eine hat das eine mehr gesehen und der andere das andere. Ne? Keiner weiß heutzutage alles. Das ist einfach so viel geworden, ne? Dass es einen manchmal erschlagen kann, auch beim Lernen. Und genau, das ist der eine hat beispielsweise mehr ne? Brustchirurgie gemacht, der eine hat mehr Geburtshilfe gemacht, der eine hat mehr Endokrinologie oder war in der Kinderwunschpraxis beispielsweise. Oder der eine hat mehr Onkologie gemacht. Und jeder hatte halt so seine Schwerpunkte. Und genau, das in den Sachen, wo man halt viel so klinische oder praktische Erfahrung hat, fühlt man sich natürlich logischerweise wohler. Und in anderen Sachen halt überhaupt nicht. Ne? Das war bei mir zum Beispiel jetzt, ich hatte überhaupt keine Ahnung von irgendwie Kinderwunschbehandlung, Endokrinologie. Ich habe irgendwie nur in Kliniken gearbeitet und ne, da kannte ich mich in der Onkologie ganz gut aus, in der Geburtshilfe, das habe ich halt super viel gesehen und am Ende sogar auch. Durch, ne, wo wir gemeinsam gearbeitet haben, Christoph, dann habe ich auch im Brustzentrum viel gearbeitet und hatte da auch so eine gewisse Routine. Und da hat man einfach schon so vom Tagesbusiness einfach sehr viel Erfahrung, kann da viel aus dem Stegreif. Ne? Und diese Sachen, die man nicht gesehen hat, die, Ja, die muss man sich dann halt irgendwie so anlesen, ne?
Und ich meine, jetzt als Facharzt wäre ja, ich glaube, man muss das jetzt so ein bisschen unterteilen. Entweder man kann ja sagen, wenn ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber man kann jetzt entweder sagen, du verlässt die Klinik und wirst niedergelassener Gynäkologe, entweder in der Gemeinschaftspraxis oder eigene Praxis, wie auch immer, oder aber du bleibst im der Klinik treu und dann wäre ja der nächste Step Oberarzt, leitender Oberarzt und irgendwann einmal der Chefarzt.
Ja, so kann man das grob zusammenfassen. Das ist völlig richtig, genau, ne? Also man, ja, also ganz grob lässt sich das generell auch immer so in praxisambulante Versorgung und Klinik einteilen in Deutschland generell, auch in der Assistenzarztzeit, ne? Da muss man zwar so eine gewisse Zeit in der Klinik verbringen, aber auch nicht alles, ne? Da kann man auch sicherlich so ein, zwei, 3 Jahre so in der Praxis verbringen und sich anrechnen lassen, solange man die anderen Sachen in seinen Klinikjahren da, ne, die anderen Katalogsachen schon erfüllt hat und genug OPs beispielsweise gesammelt hat. Genau, und das ist dann als Facharzt ja genauso. Da kann man sich halt niederlassen und als Facharzt kann man ja eine eigene Praxis aufmachen. Das kann man als Assistenzarzt nicht, sondern da könnte man nur angestellt in der Praxis arbeiten. Und in der Klinik ist es dann auch, wie du schon gesagt hast, so, dass man dann halt ja, Facharzt ist und dann im Verlauf halt Oberarzt wird beispielsweise. Wobei man dazu sagen muss, dass das ist auch so was, was ja, ja, wenn man selber jetzt nicht im Krankenhaus arbeitet, so ein schwerer verständliches Ding ist. Also Oberarzt ist eigentlich kein fest definierter Begriff. Das ist im Prinzip immer so eigentlich nur eine Gehaltsklasse, sage ich mal, ne? Für die man so, in die man eingeteilt ist. Also man darf als Facharzt genau, also im Prinzip ist natürlich schon, dass ein Oberarzt so ein bisschen so eine halbleitende Position oder so einnimmt. Aber es ist auch so, dass ich beispielsweise super viele, weiß ich nicht, Fachärzte kenne, die viel erfahrener oder besser sind oder, ne, viel mehr können, sage ich jetzt einfach mal so ganz salopp, als Oberärzte in anderen Kliniken, in einer kleinen Klinik beispielsweise so, ne? Also es ist im Prinzip einfach nur irgendwo auch so eine Stellenbezeichnung. Genau, aber es ist natürlich schon so, dass in der Regel gerade jetzt auch so ein, oder ein leitender Oberarzt oder so schon auch so eine Führungsposition ist und da gewisse Verantwortungen in der Klinik übernimmt in der Regel. Aber es sagt im Prinzip jetzt nicht direkt was über die Qualifikation aus. Also man muss jetzt nicht irgendein gewisses Diplom haben oder eine Prüfung machen oder für Oberarzt, ne? Es ist im Prinzip eine Stellenbezeichnung innerhalb der Klinik.
Und ich meine, klar, du hattest ja sicherlich auch jetzt in den Jahren als Assistenzarzt und es kommen auch noch sicherlich ganz, ganz viele Jahre hinzu. Was würdest du denn bis jetzt sagen? Es gab ja immer schöne, traurige, lustige Momente. Was überwiegt denn? Ich meine, du hast es vorhin in der Geburtshilfe schon angesprochen, kann ich voll und ganz zustimmen. Weil man muss ja auch sagen, dadurch, dass ich ja, und das habe ich ja von Anfang an immer gesagt, dadurch, dass ich ja gar nicht aus dem medizinischen Bereich komme, ich komme ja ursprünglich aus der Industrie und habe ja auch so die verschiedenen Bereiche schon durchgemacht, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte in so viele Bereiche wie möglich reinschauen, damit ich weiß, was mich wirklich interessiert. Und dass ich jetzt halt dann da gelandet bin, ja, ist super, macht mir auch weiterhin viel Spaß, gefällt mir sehr gut. Ja, man lernt halt auch extrem viel, auch wenn der weibliche Körper und so, aber Medizin an sich, also finde ich schon sehr, sehr interessant. Aber auch bei mir war es tatsächlich so, wie ich damals angefangen habe. Natürlich hatte man mit der ein oder anderen traurigen Situation auch zu tun. Man hat es mitbekommen, wenn Kollegen drüber sprechen. Und es war am Anfang auch für mich dann immer schwer, so nach Hause zu kommen und das auch nicht in der Klinik zu lassen, sondern mit nach Hause genommen. Und dann so, ah, okay, heute ist das passiert und so. Und da habe ich mir schon Gedanken gemacht, weil ich weiß nicht, ich war das halt einfach nicht gewohnt. Und ich weiß jetzt nicht, klar, ihr als Ärzte, auch wenn man immer sagt, ihr, das ist euer Daily Business, das ist euer Doing. Aber ich glaube trotzdem, dass es für euch auch nicht immer ganz so ohne ist, wenn es jetzt, sage ich mal, um traurige Momente geht. Schöne natürlich jetzt außen vor genommen, aber gerade bei den traurigen Momenten, oder?
Ja, sicherlich. Also das ist, also die schönen Momente überwiegen natürlich. Das würden wahrscheinlich nicht viele Leute machen, längerfristig. Also die schönen Momente überwiegen natürlich massiv, sage ich mal so, rein zahlenmäßig ist das ja schon so. Und es kommt dann natürlich auch wieder eine sehr auf Fachgebiet an. Also jetzt bei uns in der Geburtshilfe, wie gesagt, ist es natürlich höchst dramatisch, wenn da irgendwas passiert. Also beispielsweise in der Gynäkologie oder sage ich mal, wenn jetzt eine Brustkrebspatientin verstirbt, ne, oder eine Krebspatientin auf der Gynäkologie, was jetzt selten in der Klinik ist, muss man auch sagen, aber wenn das mal passiert, dann ist das natürlich am Ende auch, sage ich mal, eine Krebspatientin und das ist natürlich in der Geburtshilfe, egal was für Umstände oder Risikoschwangerschaften sind, höchst dramatisch, ne? So ein ungeborenes Leben oder Schwangerschaft, das kann man sich ja vorstellen oder selbst eine Mutter, die verstirbt, gibt es ja auch, ist zwar extrem selten, das ist natürlich höchst, höchst dramatisch, weil das im Prinzip junge, gesunde Patientin sind, ne? Oder ungeborenes Leben. Und ja, das ist schon schlimm. Man muss sagen, selbst wenn man sehr viel Geburtshilfe gemacht hat und in sehr großen Kliniken gearbeitet hat, ist es was, was sehr selten vorkommt. Aber schon mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Und ja, ich glaube, man muss sich natürlich auch fragen, ob man sowas ab kann, sage ich mal, weil man sollte natürlich nicht selber daran zugrunde nehmen. Oder wenn man es jetzt, wenn das einen längerfristig beschäftigt, dann ist es wahrscheinlich, sollte man das wahrscheinlich aus Selbstschutz nicht tun. Ja, und ich glaube, jeder hat da schon mal schlimme Sachen erlebt, die einen auch eine Weile beschäftigen. Genau, an die man sich immer erinnern wird. Was dann, glaube ich, auch noch ein wichtiger Unterschied ist, ist beispielsweise, es gibt häufig Fälle, wo zum Beispiel ein Kind zu Hause in der Gebärmutter verstirbt, ne? Das ist natürlich auch höchst dramatisch, aber das ist halt eine Frau, die eine Patientin beispielsweise, die in die Klinik kommt, weil sie irgendwie ihr Kind im Bauch nicht mehr spürt seit 2 Tagen und dann wird das festgestellt und das ist auch sehr traurig, aber das und nimmt einen auch mit. Aber da ist man ja, sag ich mal, vor vollendete Tatsachen gestellt. Und da muss man nur noch handeln. Ne? Also dann, das ist eine blöde Situation. Man macht dann nur noch ne, das Notwendige und dann ist es so. Und was natürlich einen heftigen Unterschied macht für einen selber, so als Arzt, oder ist immer so, wenn das irgendwie was ist, was unter deiner Hand passiert oder als Folge deiner Handlungen, ne? Selbst wenn es nur so theoretisch so ist und meistens natürlich objektiv nicht so ist, aber wenn jetzt unter der Geburt irgendwas Schlimmes passiert, beispielsweise oder so, ne, egal ob das verhinderbar oder nicht, war oder nicht, das kann man ja auch irgendwie selten so eindeutig sagen, ne? Das ist einfach häufig sehr komplex. Da ist das natürlich was, was einen auch sehr längerfristig beschäftigen kann oder ne, wo das einen auch zerfressen kann, hätte man es verhindern können, was andere machen können. Das ist natürlich eine Situation, die das ist für die Patientin am Ende so ein bisschen dasselbe, sage ich mal. Aber das ist das, was einen als Arzt so beschäftigt dann natürlich. Ne? Wenn man da irgendwie das annähernd das Gefühl hätte, dass man durch irgendeine Handlung noch irgendwas hätte verändern können. Ne? Sei es bei einer Geburt oder einer Risikoschwangerschaft, ne, die streng überwacht wurde. Das ist was einen als Arzt richtig beschäftigen kann.
Und hattest du auch mal, sag ich mal, oder fällt dir spontan was Lustiges ein?
Ja, so lustige Sachen gibt es natürlich auch viele. Also auch in der Geburtshilfe, es ist einfach irgendwie eine Extremsituation und da passieren auch natürlich häufig lustige Sachen. Mir fällt jetzt leider kein super gutes Beispiel ein, aber es ist auch oft amüsant so, ne? Ich mag das irgendwie auch, wenn so für eine Geburt auch irgendwie von Patientenseite irgendwie auch irgendwie so ein bisschen mit Humor genommen wird. Ja, es muss ja auch nicht alles immer so ernst sein,
Stimmt.
Wo es nicht sein muss. Und ich mag das auch total gern, wenn es irgendwie mal lockere Stimmung ist. Also Beispiel, ich kann mich letztens, jetzt fällt mir gerade eine Situation ein, vor 3, 4 Wochen war ich im Kreissaal, das war auch nichts Schlimmes. Da haben wir einen Kaiserschnitt gemacht bei einer Patientin, die wurde tagelang eingeleitet, ne? Also eine Geburtseinleitung, die ist ziemlich weit über ihren errechneten Geburtstermin gegangen. Das Kind war sehr, sehr groß geschätzt. Man hat die Geburt eingeleitet, es hat nicht geklappt. Ne? Sie war sicherlich eine Woche da unter Einleitung, was schon sehr lange ist. Und die war total aufgeregt. Es war auch insgesamt eine sehr ängstliche Patientin, aber total nett. Und da in der Klinik, wo ich jetzt gerade arbeite, da ist es im OP immer total albern. Generell die Stimmung mit den OP-Schwestern und den Anästhesisten und so. Manchmal vergisst man aber, das ist auch so ein Ding, speziell in der Geburtshilfe, da haben wir Patientinnen, die einen Kaiserschnitt haben, die haben ja nur so eine Spinalanästhesie, ne? Also das heißt so eine Rückenmarksanästhesie, sage ich mal im Volksjargon genannt, wo die aber bei vollem Bewusstsein sind und im Prinzip natürlich einfach nur auf dem Tisch liegen, alles mitbekommen. Bei einer Patientin war in der Regel bei Operationen, oder es ist ja häufig oder meistens so, dass sie in Vollnarkose liegen und natürlich nichts mitbekommen und da kann man auch über den Urlaub quatschen, beim Operieren, sage ich mal, wie in so einem Film. Und das, ja, das kriegt der Patient nicht mit, also das, ne? Und das vergisst man manchmal beim Kaiserschnitt, dass sie einfach bei vollem Bewusstsein sind und da war völlig eine alberne Stimmung im OP. Alle haben da nur gegackert und Witze gemacht. Es war, wie gesagt, auch keine akute Situation, sonst wird das da auch. Es war ein Kaiserschnitt, der ganz in Ruhe war, ne? Ohne irgendeine Eile, wo auch kein Grund ist, da eine ernste Stimmung zu machen. Und die Patientin meinte danach auch so: Ey, Leute, vielen Dank, ne? Ihr habt, das war für mich einfach, ihr habt diese, ne? Manche mögen das als unprofessionell empfinden. Aber das hat mich so entspannt. Das war einfach das Beste, was mir passieren konnte, weil die hatte total Angst davor und damit ist das auch erst klar geworden. Und ich fand es total toll. War, wie gesagt, ein ganz unkomplizierter Kaiserschnitt. Mama und Kind gesund, alles gut. Kind war super schwer, wäre niemals so gekommen. Und die hat einfach gesagt, ey, das war so cool, dass ihr hier so wie Grundschulkinder da die ganze Zeit nur Witze gemacht habt. Und das fand ich einfach mega. Das war eine Situation, fand ich super.
Cool.
Hat richtig Spaß gemacht.
Cool. Ich habe in den letzten zwei Folgen, Patrick, habe ich immer so am Ende, Raffaela habe ich am Ende gefragt, wo sie sich in 5 Jahren sieht. Tom letzte Woche habe ich gefragt, ob er sich vorstellen könnte, irgendwann nochmal zum Radio zurückzukehren. Und wenn wir jetzt hier uns die Krankenhaussituation ja anschauen, war ja auch in den letzten Monaten in den Nachrichten rauf und runter, ist ja auch ein Thema, was uns beide beschäftigt, mit dem wir sehr viel auch zu tun haben mit der Krankenhausreform und so. So meine Abschlussfrage an dich: Was würdest du dir wünschen vom Gesundheitssystem, wenn wir jetzt mal in die nächsten, ja, 3, 4, 5 Jahre schauen? Was sollte sich auf jeden Fall verbessern?
Boah, ganz schwierige Frage. Könnte ich ein Buch drüber schreiben, aber super, dass du das, also super, dass du das fragst. Nee, wirklich, das beschäftigt mich total viel seit Jahren. Also sagen wir mal so, in einer absoluten Utopie, die natürlich auch, bin ich mir völlig bewusst, das ist natürlich immer das Ding, einfach schwer praktisch umzusetzen ist. Ne? Es ist hochkomplexe, ein Staat mit Gesundheitssystemen und so weiter und so fort. Das ist einfach ein hochkomplexes System, das kann man nicht so simplifizieren. Ja, aber im Prinzip, oder was ich mir wünschen würde, wäre also erstmal eine Entbürokratisierung. Ja, das wäre in der Medizin super. Das ist natürlich auch ein weithin bekanntes Phänomen. Ja, ich sag mal, dieser ganze Papierkram und Dokumentation, das hat einfach Ausmaße angenommen. Und das ist auch nicht nur in der Medizin so, das ist in ganz vielen anderen Bereichen genauso, der halt irgendwie untragbar ist oder auch völlig, meiner Meinung nach, auch teilweise völlig sinnlos ist. Und zum Zweiten, oder was eigentlich noch wichtiger ist, ist im Prinzip, in einer absoluten Traumwelt würde bei mir irgendwie das Gesundheitssystem staatlich organisiert sein und hätte überhaupt keine oder wenig ökonomische, ja, dass es im Gesundheitssystem keine ökonomischen Interessen gibt. Ja, das ist schon auch ein sehr ausgeprägtes Phänomen in Deutschland und ja, in manchen Sachen ist es, in manchen Hinsichten ist es gut, ne, für eine gewisse Effizienz oder Effektivität, weil es ist natürlich schon so, dass so eine Ökonomisierung auch eine gewisse Effizienz mit sich bringt. Aber ich glaube, die Nachteile überwiegen aktuell absolut. Und deswegen wäre mein Traum, dass es ein Gesundheitssystem gibt, in dem es keine ökonomischen Interessen im Alltag gibt. Ne, das ist auch, wie gesagt, ein bekanntes Phänomen, wo auch schon viele Dokumentationen die letzten Jahre gab und Bücher darüber geschrieben wurden oder ja, das meiner Meinung nach abgeschafft werden sollte.
Cool. Na dann, mein Lieber. Vielen, vielen Dank, dass wir so ein bisschen einen Einblick in deinen Bereich, in deinen Job mal haben durften. Jetzt glaube ich habe ja vorhin schon gesagt, bei uns ist ja gerade Mittwochabend, während wir jetzt hier aufnehmen. Die Kinder sind schon im Bett. Du jetzt dann auch? Morgen wieder früh raus oder morgen gönnst du dir einen freien Tag?
Nee, ich hatte heute den freien Tag
Ah,
tatsächlich
schön.
spontan und morgen wieder früh raus, leider, ja.
Ja, also ich gönne mir morgen früh mal eine Pause beim Sport. Also ich bleibe mal nicht, stehe mal nicht um 3 Uhr auf und
Ja,
gehe
ich
dann ein
wollte gerade
bisschen
sagen, du machst aber
sporteln.
auch immer um Uhrzeiten Sport, das ist ja nicht menschlich.
Ja, das ist wirklich
Das
jeder,
ist
wenn
ja
man.
nicht normal.
Jeder, wer, der dann so sagt, so ja und Christoph und jeder, das Erste, was man mit mir verbindet, ist einfach 3 Uhr aufstehen und zum Sport
Ja,
gehen.
da denkt man, man hat Kinder und das Ding, aber du machst ja noch verrückter.
Ja, das
Ja.
stimmt. Na gut, mein Lieber,
Ja.
vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du heute mit mir ein bisschen gequatscht hast über den Bereich der Gynäkologie.
Gerne,
Und
gerne, hat mir total viel Spaß gemacht auch.
gerne wieder, Patrick. Also ich sag mal, wenn du ja dann so in den nächsten 1, 2 Jahren hast du ja auch sicherlich wieder neue Geschichten aus deinem Facharztbereich und dann bin ich gespannt, was du uns da zu berichten hast.
Ja, jederzeit gerne.
Und für euch, nächste Woche habe ich nochmal jemand bei mir und dann ist Annika auch wieder aus Nepal zurück. Schaut gerne mal auf ihre Instagram-Seite vorbei, da postet sie ja immer schön fleißig, wo sie was gerade macht. Ich finde es immer cool, ja, bisschen so hautnah dann doch dabei zu sein. Ansonsten, ihr hört das ja am Sonntag, ist die Folge online. Von daher startet morgen gut in die neue Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, schönen Wochenstart. Tschüss, ciao Patrick.
Ciao.